die Kinder verabschiedet worden sind, mit Süßigkeiten in den Park zu gehen, habe ich gedacht, oh, mal gucken, ob ihr alle hier so sitzen bleibt und nicht irgendwie noch Süßigkeiten abgrast von den Kindern. Aber als dann Ferrero Rocher verteilt worden sind, habe ich gedacht, naja, okay, der eine oder andere wird sicherlich auch noch hier bleiben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, hier sein zu können. Es ist tatsächlich so, die Freie Christengemeinde Darmstadt, das war so in vielerlei Hinsicht für mich Gehversuche in den geistlichen Dienst. So die ersten Kindersegnungen habe ich hier auch gemacht. Meine damals, wir waren nicht mal zusammen, aber meine heutige Frau, die Astrid, hat mir gesagt, Marc, du hältst die Kinder immer so weit von dir weg, wenn du die Kinder segnest. Du musst sie zu dir nehmen. Du brauchst keine Angst haben vor Kindern. Das habe ich auf jeden Fall dazu gelernt und viele, viele andere Dinge. Ja, also vielen herzlichen Dank, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch auf das Lukas-Evangelium 18, Kapitel 18, Vers 35. Und wenn ihr könnt, lasst uns doch gemeinsam aufstehen, dann möchte ich den Text lesen. Also Lukas Kapitel 18, ab Vers 35. Eine sehr bekannte Stelle. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass Gott durch seinen Geist auch Dinge in uns immer wieder neu lebendig machen möchte, die wir schon kennen, die wir vielleicht schon mal verinnerlicht haben. Aber ich sage immer zu meinen Studenten, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und gewisse Dinge, glaube ich, ist es immer ganz gut, wenn wir sie aktuell halten in unserem Leben. Und ich glaube, dass dieser Text auch für uns heute von großer Bedeutung ist. Also Lukas Kapitel 18, ab Vers 35. Kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorbeiziehen und fragte, was da los sei. Ein Mann sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, habt Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten, den Mann zum Schweigen zu bringen, aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle anderen, die es miterlebt hatten, rühmten Gott. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. Es ist ja so in unserem Leben, dass wir immer wieder auch durch Schwierigkeiten und durch Herausforderungen gehen müssen. Also unser Leben verläuft in der Regel nicht so wie eine Gerade immer aufwärts, sondern es gibt gute Zeiten und es gibt Zeiten, die sind auch gut, aber die sind herausfordernd gut. Ich weiß nicht, ob ihr solche Zeiten kennt und ich weiß nicht, ob du vielleicht gerade in so einer Zeit steckst. Die Frage ist immer, wie gehen wir in diesen Zeiten auch mit unseren Gefühlen um, mit unserem Glaubensleben und überhaupt in unserem Alltag? Welchen Einfluss hat das auf unser ganzes allgemeines Leben? Und ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wir in der Bibel, in dem Wort Gottes und in der vor allen Dingen im Neuen Testament, dann in den Evangelien Prinzipien finden können, wie wir in Schwierigkeiten und in herausfordernden Situationen unseren Glauben nicht nur nicht aufgeben, sondern dass wir in diesen Situationen im Glauben wachsen können. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir durch Schwierigkeiten und durch Herausforderungen gehen, dass das eine Möglichkeit ist, dass Christus verherrlicht wird. Und ich glaube, dass in dieser Geschichte oder in diesem Bericht, den ich gerade vorgelesen habe, dass wir darin Dinge lernen können für unser persönliches Leben, für euch vielleicht auch als Gemeinde, dass durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen, durch ausweglose Situationen am Ende Christus die Ehre gegeben wird. Und das ist so mein Wunsch, das ist mein Ziel, dafür habe ich gebetet, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, dass wir, egal in welcher Situation wir gerade stehen, Christus verherrlicht wird, Christus groß wird, so wie es am Ende unseres Textes heißt. Alle, die das gesehen haben, priesen Gott. So, das ist mein Ziel für dich, für mich, für uns, für diese Predigt an diesem Morgen. Die Geschichte ist an sich schnell erzählt. Jeder, der im Kindergottesdienst einmal war, kennt die wahrscheinlich schon von Kindheit auf. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin ein Froki, ne, also ein frommes Kind. Also die Geschichte habe ich wahrscheinlich schon mit 6, 7 Jahren auswendig erzählen können. Also da steckt erstmal vielleicht gar nicht so viel Neues für uns drin. Nichtsdestotrotz möchte ich uns ein bisschen hineinnehmen in den Kontext, in dem dieser Geschichte geschehen ist oder in den Kontext, in dem dieser Bericht aufgeschrieben wurde. Also wir wissen ungefähr, dass Jesus mit 30 Jahren ungefähr seinen öffentlichen Dienst begonnen hat, also dass er sich, dass er durch den Norden Israels gewandert ist, gegangen ist und in den Synagogen gepredigt hat, dass das Reich Gottes nahe ist. Und dass relativ schnell auch klar wurde, dass Jesus nicht nur von dem Reich Gottes predigt, sondern dass er die Verheißungen, dass Gott einmal einen Messias, einen Retter senden wird, auf sich selbst bezieht. Das begann so im Norden Israels, das war eigentlich gar nicht so eine fromme Ecke, sondern da gab es auch viele Heiden. Das hat etwas mit der Geschichte Israels zu tun, zwischen dem Alten und Neuen Testament. Das wollen wir hier jetzt nicht vertiefen, das könnt ihr am theologischen Seminar dann irgendwie vertiefen, wenn ihr das nochmal möchtet. Ja, aber in dieser Ecke, da gab es natürlich fromme Juden, aber es gab auch viele, viele Heiden und Jesus ist da durch die Gegend gezogen und hat tatsächlich Menschen an sich gezogen. Menschen waren begeistert von dem, was Jesus predigte, von dem, was er tat. Das hat die Massen angezogen. Und irgendwann ist man dann in Jerusalem auf ihn aufmerksam geworden. Man hat gehört, da gibt es so einen Wanderprediger im Norden, an der Predigt vom Reich Gottes und da werden Kranke gesund und das Allerspektakulärste war auch noch, dieser Jesus bezieht die ganzen Verheißungen, dass ein Messias kommen wird, auf sich persönlich. Und das hat nicht nur Neugierde geweckt, sondern das hat auch Opposition hervorgerufen, denn man wollte eigentlich nicht, dass Jesus diese Botschaft verbreiten kann, dass er der Messias, dass er der Retter ist. Das hatte ganz verschiedene Gründe. Man hatte sich den Messias ganz anders vorgestellt, als irgendwie so ein Wanderprediger aus dem Norden, der auch noch eine handwerkliche Ausbildung gemacht hat und so weiter. Also die Vorstellung von dem, wie der Messias sein sollte und wie der König sein sollte, naja, die waren ganz anders. Aber der Ruf von dem, wer Jesus war und was er tat und was er ist, ist ihm sozusagen vorausgeeilt. Immer mehr Leute haben von Jesus gesprochen. Und an dieser Stelle im Evangelium von Lukas befinden wir uns eigentlich schon fast am Ende des Dienstes Jesu. Man geht davon aus, dass Jesus ungefähr 3 Jahre lang öffentlich aufgetreten ist und zum Ende seines Dienstes hat er sich vom Norden Israels in den Süden Israels begeben, genauer gesagt nach Jerusalem. Er wollte als frommer Jude das Passafest feiern. So hat er sich aufgemacht, rechtzeitig in Jerusalem da zu sein und viele, viele Menschen sind ihm gefolgt und auf dem Weg nach Jerusalem hat er nochmal gepredigt, sind viele, viele Zeichen und viele Wunder geschehen, sodass am Ende, also als er zum letzten Mal zum Passafest nach Jerusalem kam, die Leute sich um ihn versammeln und ihr kennt die Berichte, den Palmsonntag, ja, Jesus empfangen so als Messias, als Retter, als den König, auf den man wartet. Das war so die letzte Reise nach Jerusalem, bevor er dann wenige Tage später gekreuzigt wird. Nun, Jesus befindet sich also jetzt hier auf dem Weg nach Jerusalem, macht Halt in Jericho, eine damals und heute immer noch sehr bedeutende, sehr wichtige, sehr reiche Stadt, weil sie sich an einer Handelsstraße befand. Also da wurde sehr viel Handel betrieben. Dadurch gab es Steuereinnahmen, das war auch so eine gewisse Metropole und Jesus hält sich halt dort auf und wandert dann weiter nach Jerusalem und dann ist hier ein blinder Mann, von dem berichtet wird. Nun, wenn wir das hören, dann müssen wir uns bewusst machen, wie eigentlich die Situation dieses blinden Menschen, also im Markus-Evangelium heißt er Bartimäus. Wenn ich jetzt in einem Jugendgottesdienst wäre, würde ich ihn sagen, nennen wir ihn einfach Bart. Ne? Aber das machen wir nicht. Wir sind ja nicht hier im Jugendgottesdienst. Also dieser blinde Mensch, der da am Straßenrand bettelt, lasst uns mal uns hineinversetzen in die Situation, in der er sich eigentlich befand. Es steht dort, dass er bettelte. Nun, das, was uns zunächst sicherlich einleuchtend zu sein scheint, ist, diese Person hatte kein eigenes Einkommen. Diese Person konnte keinen Handel treiben oder konnte sich handwerklich nicht betätigen. Das heißt, diese Person war angewiesen darauf, dass Menschen dieser Person Geld gaben oder andere Geschenke oder andere Dinge, damit er irgendwie überleben konnte. Dass Menschen blind waren, war in der damaligen Zeit nichts Unübliches. Ich meine, jeder von euch kennt bestimmt 1, 2 oder 3 Personen, die irgendwann mal die einen grauen Star hatten oder einen grünen Star oder was auch immer. Das führte damals zur Blindheit. Heute ist das ein Routineeingriff, dauert, glaube ich, so 15 Minuten, eine halbe Stunde. Dann ist das behoben. Früher führte das zur Blindheit, also dass man eben nicht mehr sehen konnte und dann im Grunde genommen immer mehr wirtschaftlich an ihre Seite gedrängt wurde, weil einfach kein Geld reinkam. So, deswegen ist es für uns erstmal nachvollziehbar, dass da eine Person sitzt, die wirtschaftlich überhaupt gar keine Perspektive, überhaupt gar keine Hoffnung hat, sondern angewiesen ist auf Almosen, auf Gaben. Und das haben fromme Juden getan. Sie waren wurden aufgefordert, mildtätig zu sein, also Menschen Geld zu geben, die bedürftig waren. Aber wisst ihr, das war nicht nur das einzige Problem, das diese Person hatte, denn es gab zur Zeit Jesu so eine völlig schräge, falsche, ich weiß nicht, wie ich es noch nennen soll, theologische Meinung, dass Krankheit auch oder vielleicht sogar oft auch eine gerechte Strafe Gottes für Sünde ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Johannesevangelium die Geschichte gelesen habt. Da gibt es eine Person, die gelähmt ist. Und die Jünger Jesu fragen Jesus, wer hat gesündigt, sodass diese Person gelähmt ist? Seine Eltern oder er? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern, sondern das ist geschehen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird an ihm. Der Gedanke zur Zeit Jesu unter manchen Theologen war, wenn du blind bist oder wenn du krank bist, dann ist das eine gerechte, und das ist der entscheidende Punkt, eine gerechte Strafe Gottes dafür, dass du gesündigt hast oder deine Eltern gesündigt haben. Das heißt, wenn Menschen diese Person gesehen haben, dann haben sie irgendwie etwas gegeben aus Mildtätigkeit heraus, aber was sie oft auch gedacht haben ist, naja, dass es dieser Person gerade so schlecht geht, ist sie selbst schuld, denn sie hat ja gesündigt. Und wenn sie nicht gesündigt hätte oder wenn die Eltern nicht gesündigt hätten, dann wäre diese Person jetzt nicht blind oder dann wäre diese Person nicht gelähmt oder dann wäre diese Person was auch immer in der Lage, einen ganz normalen Beruf nachgehen zu können. Und überlegt euch mal, nicht nur die wirtschaftliche Schwierigkeit, die diese Person hatte, sondern wenn man in gewisser Weise auch eine religiöse oder geistliche Schwierigkeit da hinein interpretiert. Wahrscheinlich hat diese Person selber auch gedacht, naja, ich habe irgendwann Sünde getan, man weiß nicht genau, ob der Bart, also der Bartholomäus, von Kindheit blind war oder ob diese Blindheit dann irgendwann gekommen ist. Aber irgendwie schwang das sicherlich in ihm drin, so okay, dass es mir so schlecht geht und dass ich blind bin, das ist in gewisser Weise gerecht, weil da Sünde in meinem Leben ist. Keine so gute Situation. Naja, und daraus folgt dann eigentlich auch eine gesellschaftliche Ächtung. Überlegt mal, da ist eine Person, die lebt auf Kosten von anderen, die ist aufgrund von Sünde in dieser Situation. Und weil eine Person nun mal blind ist, braucht sie ihre Hände, um irgendwie sich auch fortbewegen zu können. Und ihr wisst das vielleicht, wie wichtig das ist, auch wenn ihr das Alte Testament mal gelesen habt, das zweite, dritte, vierte Buch Mose, wie schnell man sich durch das Berühren mit Dingen verunreinigen kann. Ja, also wenn man eine Sache berührt, die unrein ist, dann ist man für 24 Stunden unrein oder vielleicht sogar noch länger. Oder wenn man eine Person berührt, die unrein ist, dann wird man selber unrein. Also im Grunde genommen wollte man mit so einer Person nichts zu tun haben. Ja, wirtschaftlich keine Perspektive, religiös, geistlich gesehen, gerechte Strafe Gottes. Und dann, was die Gesellschaft betrifft, naja, so einfach an den Rand gestellt, eine Person, die man irgendwie zu akzeptieren hat, aber im Grunde genommen wollte man mit dieser Person nichts zu tun haben. Man war davon angewiesen, dass man eine Familie hatte, die einen versorgte, die einen oft dann an die Straße gebracht hat, um dort betteln zu können. Das ist sozusagen die Situation unseres Blinden. Und dann hört diese Person so Rumor, also so Gerede. Er merkt, irgendwie ist heute was anders. Ja, irgendwie passiert hier gerade. Und dann fragt er, was ist hier eigentlich gerade los? Und dann sagt man ja, Jesus aus Nazareth kommt. Und wisst ihr, was in dieser Situation, in diesem Moment bei unserem blinden Menschen passiert? Hoffnung. Denn er hatte mitbekommen von dem, was Jesus tat, von dem, was Jesus tun konnte. Er hatte von dem Reich Gottes sicherlich gehört, von dem Jesus sprach, das Reich Gottes ist nahe und das Reich Gottes bedeutet Gerechtigkeit und Wiederherstellung und die Erfüllung der Verheißung Gottes. Und jetzt hört diese blinde Person, Jesus von Nazareth, von dem ich schon so viel gehört habe, der kommt hier vorbei und Hoffnung entsteht in seinem Leben. Weißt du, ich weiß nicht so genau Bescheid über deine Situation, wie es dir gerade geht. Soweit ich das überblicken kann, sitzt hier niemand, der blind ist. Aber es gibt in unserem Leben immer so Situationen und Umstände und Dinge, wo wir sagen, boah, das ist irgendwie hoffnungslos. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß gar nicht, was am Ende irgendwie dabei rauskommt. Und man macht sich Sorgen und man klagt vielleicht vor Gott und das zieht einen irgendwie runter. Ich merke das immer, wenn sich meine Gedanken in meinem Kopf bewegen, dann bewege ich mich abends, wenn ich ins Bett gehe, auch so hin und her. Und ich finde irgendwie keinen Schlaf. Ich komme irgendwie nicht zur Ruhe und ich stelle mir Fragen und ich bete und wie soll das irgendwie werden? Weißt du, ich bin heute Morgen hier, um dir eines zu sagen, wenn Jesus in diese Situation hineinkommt und wenn Jesus dir begegnet, lass mich sagen, in Anlehnung an dieser Geschichte, wenn Jesus an deinem Leben vorbeigeht, dann ändert sich alles. Amen. Dann ändert sich alles, dann entsteht in uns Hoffnung, dann entsteht in uns Zuversicht, denn dieser Blinde wusste, okay, wenn das stimmt, was man über diesen Jesus sagt, dann bedeutet das, dass sich mein Leben jetzt grundlegend ändern kann. Da ist Hoffnung, da ist Zukunft, da ist Perspektive für mich, für meine Situation, für den Schlamassel, in dem ich drin stecke. Und genau das Gleiche möchte ich dir heute Morgen im Namen Jesus zusprechen. Vielleicht geht es dir nicht ganz so dreckig wie hier unserem Blinden, aber es gibt andere Dinge in deinem Leben, wo du sagst, boah, wie soll das werden? Ich möchte dir im Namen Jesus zusprechen, dass Jesus heute an deinem Leben vorbeigeht und dass Jesus dir darin begegnen möchte und dir neue Hoffnung, neue Zukunft, neue Perspektive schenken möchtest. Du musst nicht an der Seite gestellt sein, stehen bleiben. Du darfst dich darauf verlassen und du darfst hoffen, dass wenn Jesus kommt, sich alles ändert. Amen. So, jetzt könnten wir Amen sagen, wir könnten beten und wir könnten ermutigt nach Hause gehen. Ne? Das an sich ist schon eine gute Nachricht. Aber unsere Geschichte geht ja weiter. Also in unserem Bericht lesen wir, dass der Blinde hört, Jesus von Nazareth geht vorüber. Und was macht unser Blinder? Er steht auf und er ruft, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. So, das ist der Ausdruck von Hoffnung, ja, den wir hier erkennen. Und jetzt könnte man sagen, ja, super, da hat jemand Hoffnung, da hat jemand Perspektive, da hat jemand irgendwie die Zuversicht, dass sein Leben sich nun ändert. Und wie reagieren die anderen Leute, die irgendwie an ihm vorbeigehen? Sie wollen ihn zur Ruhe bringen. Sie wollen nicht, dass diese Person weiter stört und Unruhe stiftet und so laut daherruft. Versucht euch mal das bildlich vorzustellen, ja? Ein Blinder, der auf einmal aufsteht und wie verrückt schreit, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Das bringt Unruhe rein, das bringt Durcheinander, das wollte man in der Situation nicht hören. Vielleicht hat Jesus auf dem Weg vielleicht gerade was ganz Spannendes gepredigt und was ganz Spannendes gesagt. Und dann kommt da so ein Bettler, ein blinder Bettler daher und bringt das Ganze durcheinander und man verlangt von ihm, dass er ruhig sein soll. Wisst ihr, was ich in meinem Leben oft festgestellt habe, nicht immer, das wäre übertrieben, aber oft festgestellt habe, dass wenn ich mich entscheide, im Glauben Dinge zu tun, dass da, wo Gott eine Verheißung gesprochen hat oder wo Hoffnung entsteht, Zuversicht entsteht, Freude entsteht, ich von einem Augenblick auf den anderen mit Dingen konfrontiert bin, die ich vorher noch nie erlebt habe und die mir auf einmal von einem Augenblick auf den anderen meine Freude, meine Hoffnung und meine Zuversicht rauben wollen. Kennt ihr das? Man entscheidet sich, oh, ich will das jetzt tun, ich habe das erkannt vom Wort Gottes her, ich möchte das jetzt ändern und wumms, passieren Dinge in deinem Leben, wo du dich fragst, hey, was ist denn hier gerade los? Als wir letztes Jahr im Frühjahr war das ungefähr, den Ruf angenommen haben, nach Erzhausen zu ziehen und wir gesagt haben, ja, wir nehmen das an, wir wollen nach Erzhausen kommen. Wisst ihr, da sind Dinge in unserem Leben passiert, die haben andere auch erlebt, ganz ohne Frage, mit diesen Corona-Maßnahmen, aber die waren, ständig hat man das Gefühl, da will uns jemand ein Beinchen stellen. Kennt ihr das? Ja, man beginnt etwas und dann gibt's da ein Problem, hier ein Problem. Ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir haben in Erzhausen von Lochers über Erbpacht ein Haus kaufen können, wo wir dann wohnen konnten. Und eigentlich habe ich immer gedacht, ich weiß, wie man Immobilien kauft, weil ich das schon mal gemacht habe. Und die Bank, die hat so viel Schwierigkeiten gemacht und ich habe mich so über die Bank geärgert, dass das so kompliziert ist und Schwierigkeiten und Herausforderungen und ständig mussten neue Angebote herbeigeholt werden. Und ich habe schon gedacht, boah, wenn das irgendwann über die Bühne ist, dann bin ich so richtig, also da gab es richtig massive Schwierigkeiten. Nicht, weil wir keine gute Bonität gehabt hätten, ich finde, wir hatten eine gute Bonität, das hat man uns auch gesagt, aber immer gab es irgendwelche Schwierigkeiten. Naja, und dann wollten wir umziehen. Wir hatten alles geplant, wisst ihr, so mit vier Leuten umziehen. Wir haben über 10 Jahre in der Wohnung gelebt, da könnt ihr euch vorstellen, da kommt so ein bisschen was zusammen. Und umziehen macht sowieso überhaupt keinen Spaß. Also wer sagt, umziehen ist cool, ich weiß nicht, geh mal zum Seelsorger oder zum Psychiater oder sowas, ja. Also umziehen, das ganze Chaos, am liebsten so, ne. So, und dann mit Kindern umziehen und pipapo. Und dann hatten wir einen Wagen gemietet bei, ich sag jetzt nicht den Firmennamen, obwohl ich ihn am liebsten sagen würde. Wir waren auf dem Weg halt zu dieser Station, wo wir den Wagen abholen. Auf dem Weg kriege ich einen Anruf. Ja, Herr Strunk, Sie haben ja so einen 7,5-Tonner bestellt für jetzt gleich. Der ist geschrottet zurückgekommen, den können Sie heute nicht haben. Also so, ja, dann haben Sie doch bestimmt einen anderen. Nein, wir haben keinen anderen, also wir können Ihnen kein LKW geben. Sie können irgendwie so einen kleinen Transporter haben, den können Sie ersatzweise haben, aber so einen 7,5-Tonner, den haben wir nicht da. Und ich sage, ja, wie stellen Sie sich das denn vor? Ich habe Leute, die Kisten tragen und ich habe Leute in Erzhausen, die mir helfen. Kriegen Sie denn einen Hausstand von 4 Personen in so einen Transporter rein? Also damit bin ich umgezogen von Darmstadt nach Herne damals mit meinen ganzen Büchern. Und jetzt mit 3 Leuten noch dazu, wie soll das denn gehen? Ja, keine Ahnung, wir haben halt nur den Transporter, wir haben auch nur einen Transporter. Da habe ich gesagt, ja, hervorragend, was sollen wir denn jetzt machen? Sind wir hingefahren und, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sonderlich begeistert waren darüber und dass wir das auch an dem Tag den kompletten Umzug geschafft haben, eigentlich nur ein Drittel von dem, so wir mussten dann nochmal und dann wollten wir umziehen. Und hatten einen Tag gesetzt, ein zweiter Umzug und was ist passiert? Unser Benjamin musste in Quarantäne, erinnert euch, Corona ganz schwach, ja, irgendwie. Er selber hatte überhaupt kein Corona, aber er hatte am letzten Kindergartentag, wo er dann da war, wo wir ihn sozusagen noch geparkt haben, um alles für den Umzug vorzubereiten. Da war in seiner Gruppe ein Kind, das Corona hatte und damals musste man wirklich noch für 12 Tage in Quarantäne. Erinnert euch vielleicht ganz schwach. Naja, also wir wollten umziehen und ja, nee, geht nicht. 1. August umziehen, tut uns leid. Der Junge muss für 12 Tage in Quarantäne. Und da wir ja zumindest grundsätzlich uns an Regeln halten wollen, ja, und nicht irgendwie das brechen wollten, mussten wir dann nochmal unseren Umzug verschieben um 12 Tage, bis er dann offiziell vom Gesundheitsamt frei. Er selber hatte kein Corona, aber na gut. Also versteht ihr, was ich meine? Man geht im Glauben voran, man entscheidet Dinge zu tun und auf einmal merkt man, boah, da stellt mir jemand ständig ein Bein. Ja, da gibt es ständig irgendwie Herausforderungen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, das ist normal. Ja, es tut mir leid, da habe ich nicht so eine gute Nachricht für dich. Da bin ich vielleicht total nüchtern jetzt. Das steht im Kleingedruckten, ja, und ich mach's jetzt mal großgedruckt, ja. Hey, du willst im Glauben etwas tun, du entscheidest dich voranzugehen, da entsteht Hoffnung. Und weißt du, es gibt immer einen Widersacher Gottes, der dir Glauben rauben will, der dir Hoffnung rauben will, der dir Freude rauben will, der dir Perspektive rauben möchte und das auch tut. Und weißt du, dass da Leute sind oder dass da Umstände sind, die dich zur Ruhe bringen wollen, das ist ganz normal. Dem kannst du dich nicht entziehen. Aber die Verantwortung, die du hast, ist, wie du mit diesen Dingen umgehst. Und unser Blinder hier lässt sich davon nicht abhalten. Was haben wir gelesen? Er schreit nur noch umso lauter. Und das möchte ich so in dein Leben und in dein Herz hineinsprechen. Wenn du Dinge im Glauben gehst, Schritte im Glauben gehst, vorangehst, Glauben investierst und noch nicht Dinge siehst und du merkst, boah, ich hatte die Hoffnung, dass das und das Gutes passiert und genau das Gegenteil passiert. Ich möchte dir heute Morgen sagen, lass dich davon nicht abbringen, okay? Ja, aufgeben ist im Reich Gottes keine Option. Amen. Aufgeben ist keine Option. Bleib dran im Gebet. Bleib dran an der Bibellese. Bleib dran im Glauben, großzügig deinen Zehnten zu geben. Bleib dran zu vergeben, auch wenn du irgendwie überhaupt kein Segen erstmal davon empfängst oder viele, viele andere Dinge, wo du dich entscheidest zu tun und du merkst, boah, ich krieg da richtig Attacke, Gegenangriffe, Herausforderungen. Gib im Namen Jesu nicht auf. Schrei nur noch umso lauter. Denn eines hatte unser Blinder nämlich erkannt. Ist euch aufgefallen? Der Blinde sitzt so an der Seite und Leute gehen vorbei und man fragt ihm, er fragt die Leute, was ist hier los? Und man sagt, ja, Jesus von Nazareth geht vorbei. Wisst ihr, Jesus von Nazareth, das ist so, ach, wie soll man sagen, da ist zwar, steckt zwar Jesus drin, das ist gut, aber aus Nazareth ist schon wieder schwierig, weil das deutet an, naja, da ist jemand aus dem Norden. Und was soll aus dem Norden, aus Galiläa schon Gutes kommen? Da sind ganz viele Heiden und so weiter. Aber für den Blinden ist Jesus nicht Jesus von Nazareth, sondern was ruft der Blinde? Nicht Jesus von Nazareth, hab Erbarmen mit mir, sondern er ruft Jesus Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und das ist eine ganz andere Qualität. Denn dieser Blinde hat nämlich Folgendes erkannt. Dieser Jesus, der hier gerade vorbeigeht, das ist der Messias. Das ist der Retter. Das ist der Heiland. Das ist nicht nur irgendein komischer Prediger aus dem Norden, der gerade Massen anzieht, sondern das ist der, von dem das Alte Testament gesprochen hat, dass ein Messias kommen wird, der das Reich Gottes aufstellen wird, der Gerechtigkeit bringen wird, der Heilung mitbringen wird. Weißt du, dieser Blinde hatte Glauben an Jesus, nicht nur, weil er etwas von ihm gehört hatte, sondern weil er fest davon überzeugt war, dieser Jesus ist der Messias. Und das ist der entscheidende Punkt. Mach dich fest in diesem Jesus, der Retter, der Messias, der Heiland, der König ist und dem alle Macht gegeben ist, so wie wir das auch in dem letzten Lied gesungen haben. Im Namen Jesu ist Kraft. Amen. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Man wollte ihn zur Ruhe bringen, man wollte ihn zum Schweigen bringen, aber für unseren Bettler war Jesus der Messias, der Retter, der Heiland und er schrie nur noch umso lauter. Er ließ sich nicht abbringen, diesem Jesus, diesem Messias, diesem Retter und diesem Heiler zu begegnen. Amen. Dritte Facette, dritter Akt könnte man vielleicht sagen ist, Jesus hört also jetzt diesen Bettler rufen, diesen Bettler schreien und Jesus veranlasst also jetzt, dass dieser Bettler zu ihm gebracht wird. Und dann ist das erstmal, wenn man sich das mal so stellt, irgendwie eine komische Situation, beinahe aberwitzig. Da ist Jesus und da kommt jetzt ein Bettler, wird zu ihm gebracht. Und Jesus fragt nun aller Ernstes diesen blinden Bettler, was soll ich für dich tun? Und die Antwort auf diese Frage liegt ja eigentlich auf der Hand, oder? Also man sagte von Jesus, dass er Blinde sehend macht, dass er Lahme gehen macht, ja, dass er sogar Tote auferwecken kann. Und nun steht dort ein blinder Bettler vor Jesus und Jesus fragt diesen Mann wirklich ernsthaft, was soll ich für dich tun? Und ich kann mir so richtig vorstellen, zumindest ich hätte das gedacht, ja, dass man denkt, boah, Jesus, das sieht ein Blinder, der ist blind, der will wieder sehen können. Ja, warum stellst du überhaupt diese Frage? Das ist doch offensichtlich, das sieht doch jeder. Man fragt sich, warum macht Jesus das? Also warum stellt Jesus diesem Blinden hier die Frage? Und ich möchte das mal veranschaulichen mit einem Bild mit meinem Sohn. Mein Sohn ist 5 Jahre und mit 5 Jahren versucht man ja irgendwie alles selber zu machen. Ne? Also die Eltern, die bloß nicht, also zumindest unser Benjamin, der möchte alles und zwar wirklich alles selber machen. Nun, manche Dinge kann er schon richtig gut, manche kann er überhaupt gar nicht. Ja, und da weiß ich ganz genau, da braucht er eigentlich Hilfe. Und wenn er anfängt, diese Dinge zu tun, könnte ich sofort eingreifen und es selber machen. Das könnte ich machen, ganz ohne Frage. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich lasse ihn mal. Es sei denn, da passieren große Katastrophen. Dann greife ich natürlich ein, ganz ohne Frage. Aber gewisse Dinge, wo das nicht schlimm ist, wenn das schief geht, dann lasse ich ihn einfach mal machen. Da sage ich, ja, schauen wir mal. Ich stehe dann da und schaue mir das so an, wie er das probiert. Und ich merke, wie sein Frust dann immer größer wird, weil Dinge nicht so klappen. Und irgendwann sagt er was, Papa oder Mama, kannst du mir helfen? Und dann helfe ich natürlich in meiner Großzügigkeit und meiner Liebe und meiner Freude ihm sehr, sehr gerne. Und ich denke, ja, Benjamin, du hast es verstanden. Gewisse Dinge kannst du noch nicht oder kannst du noch nicht selber tun. Weißt du was? Ich glaube, so oft ist es auch bei uns mit Gott. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht wüsste, was für Probleme wir hätten. Also Gott ist ja allmächtig, Gott ist souverän, Gott weiß um unsere Sorgen, Gott weiß um unsere Nöte, Gott weiß um unsere Kämpfe und um unsere Herausforderungen, er weiß es. Weißt du, er weiß das sogar noch besser, als du das weißt. Und wir denken uns manchmal, boah Gott, warum kannst du nicht einfach mal so Schnitt machen und dann sind die Dinge einfach erledigt. Warum müssen wir dich überhaupt darum bitten, dass du eingreifst? Warum müssen wir dich überhaupt bitten, dass du hilfst? Du siehst es doch. Du bist doch in vollkommener Kontrolle. Warum sollen wir dann eigentlich überhaupt noch beten? Schaut mal, da ist das Paradox, das wir auch in den Paulusbriefen immer wieder finden, dass Paulus sagt, Gott, der alles weiß, möchte, dass wir ihn bitten. Und das ist genau das Gleiche hier. Jeder sieht, was das Anliegen des Blinden ist und Jesus fragt ihn, was soll ich dir tun? Ich glaube, dass ein entscheidender Punkt dabei so wichtig ist, den wir beachten müssen. In dem Moment, wo wir Jesus konkret um Dinge bitten, in dem Wissen, dass er es schon längst weiß, bringen wir erstens unsere Bedürftigkeit zum Ausdruck und zweitens unseren Glauben. Also wir anerkennen, es gibt Dinge in unserem Leben, die kriegen wir selber nicht hin. Die schaffen wir nicht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist genauso wichtig, dass wir sagen, ja, es gibt Dinge, erkennen, es gibt Dinge in unserem Leben, die schaffe ich nicht, die kriege ich nicht hin. Aber ich entscheide mich zu glauben, Jesus, dass du derjenige bist, der mir jetzt helfen kann und der mir jetzt helfen muss. Und ich glaube, an den Punkt möchte uns Gott immer wieder neu hinführen. Er weiß um deine Probleme. Er weiß um unsere Herausforderungen. Er weiß um unsere Schwierigkeiten. Aber es ist für uns so wichtig, dass wir erstens anerkennen, dass es Dinge gibt, die kriegen wir selber nicht geregelt. Es gibt Dinge in deinem Leben, die kriegst du nicht gebacken, die kriegst du nicht selber gelöst, angefangen von deiner Sünde, die du dir nicht selber abarbeiten kannst, die du dir nicht selber nehmen kannst. Du brauchst Hilfe und das zu erkennen ist wichtig. Es ist nicht so, dass Gott das nicht wüsste, dass wir Sünde in unserem Leben hätten. Und trotzdem fordert uns die Bibel was auf, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Und in dem Prozess des Bekennens, in dem Prozess der Bitte, Herr, hilf du mir, entsteht was? Glauben. Ich anerkenne, ich brauche Hilfe und ich weiß, da gibt es einen Gott, der mir hilft. Dieser Jesus von Nazareth, der nicht der Jesus von Nazareth allein, sondern der Jesus, der Sohn Davids, das ist derjenige, der mich retten, der mir helfen kann, entsteht Glauben auch, dass das wirklich passiert. Überlegt mal was, oder schaut mal in den Text hinein, eigentlich ganz spannend, eine Feinheit, die aber so wichtig ist. Was antwortet unser Blinde auf die Frage, was soll ich dir tun? Er sagt, Herr, ich möchte wieder sehen können. Und das Wort Herr, das hier benutzt wird, ist eigentlich nicht das hebräische, aber das griechische Wort oder der griechische Gottesname für den alttestamentlichen Gottesname, nämlich Yahweh. Und Yahweh war der Allmächtige, der Souveräne und der vollkommene Gott. Das war der Name, der so heilig war und bis heute ist für fromme Juden, dass sie ihn nicht mal in den Mund nehmen. Und der Blinde spricht Herr zu ihm. Also nicht nur, du bist der Messias, du bist der von Gott gesandte Retter, sondern er sagt im Grunde genommen, du bist Gott. Gott, ich vertraue dir, dass du mein Leben ändern wirst und dass du mein Leben ändern kannst und ich bitte dich darum. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dass du in Demut zu Gott kommst und sagst, hier ist mein Leben, hier sind meine Herausforderungen, hier sind meine dunklen Ecken, hier sind die Dinge, die mir schlaflose Nächte bereiten, hier ist meine Hoffnungslosigkeit. Gott, du weißt es, ich weiß, dass du es weißt, aber ich komme heute zu dir und ich leg dir alles hin und bekenne meine Schwachheit, meine Unfähigkeit, mein Versagen. Und ich komme zu dir, Sohn Davids, Messias, und zu dir, lebendiger Gott. Und ich bitte dich, dass du eingreifst und mein Leben veränderst. Und deswegen kann Jesus auch zu dem Blinden sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Glaube ist in ihm entstanden und Glaube ist das, was uns rettet. Glaube ist das, was uns freisetzt. Und schaut mal, am Ende von diesem Bericht, als dann der Blinde geheilt wird, da geben die Menschen Jesus die Ehre, die das mitbekommen haben. Sie preisen ihn. Und das führt, ich habe es am Anfang meiner Predigt gesagt, dazu, dass man Jesus dann, als er nach Jerusalem einzieht, auf einem Esel reitend als Friedefürst, nach Jerusalem kommend, dass man ihnen einen Empfang bereitet wie ein König, wie ein Messias. Und das ist dann sozusagen die Klimax, die dazu führt, dass die hohen Priester versuchen, ihn so schnell wie möglich aus dem Weg zu schaffen, am besten noch vor Ende des Passafestes. Ich versuche nochmal für dich zusammenzufassen, so die Kernpunkte. So was gilt es von den vielen Wörtern, die du gehört hast, mitzunehmen? Erstens, wenn Jesus an deinem Leben vorbeizieht, wenn Jesus zu dir kommt, dann ändert sich alles. Egal, was für Gedanken, Situationen, Schwierigkeiten, Herausforderungen du gerade hier mitgebracht hast. Ich möchte dir sagen, Jesus ist hier. Er möchte da hineinkommen und möchte dir Hoffnung schenken. Zuversicht, Zukunft, Freude. Weißt du, dein Leben, deine Situation ändert sich, wenn Jesus kommt. Amen. Zweitens, Schwierigkeiten gibt es immer und wird es immer geben. Die Frage ist nicht, wie gehst du Schwierigkeiten und Widerständen aus dem Weg, sondern wie gehst du damit um? Ich möchte dich hinweisen, führen zu Christus, dass da, wo Umstände dich abhalten, zu Christus zu kommen, an der Freude festzuhalten, an der Hoffnung festzuhalten, an der Zuversicht festzuhalten, dass du auf diesen Jesus blickst, der Messias ist, der Retter ist, der Heiland ist und dass du im übertragenen Sinne nur noch lauter schreist und dich nur noch mehr an Jesus festmachst und nicht an Stimmen, Menschen oder Umstände, die dir deine Hoffnung rauben wollen. Amen. Und dann drittens, habe die Demut, vor Gott die Dinge zu bekennen, die Dinge zu sagen, die dir Schwierigkeiten machen. Sag nicht, Gott, du weißt es ja sowieso. Das weiß er, klar, das ist theologisch richtig. Aber das ist nicht das, was Gott von uns will. Er möchte, dass wir unsere Sorgen bekennen, dass wir unsere Sorgen zu ihm bringen. Er möchte, dass wir unsere Sünden vor ihm bekennen, dass wir konkret werden. Ich möchte dich herausfordern, dass du dich entscheidest, die Dinge ganz konkret, ganz klar vor Gott zu benennen. Und in dem Prozess des Bekennens, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt in euren Gebeten, in dem Prozess, wo ihr diese Dinge aussprecht, in dem Prozess, wo ihr diese Dinge vor Gott bringt, im Blick auf Jesus, im Wissen, Jesus ist hier und er möchte mir begegnen und er wird mir helfen, dass da was in uns entsteht, Glauben, neuer Glauben, neue Hoffnung, neue Zuversicht, sodass Gott derjenige ist, der Situationen verändern kann. Ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen und das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach deine Augen mal schließt, jetzt nicht hin und her schaust, sondern das ist jetzt so deine Zeit mit Gott. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie ein Paket hier heute Morgen mitgebracht, das einfach so ein Sorgenpaket. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du dir jetzt einfach vorstellst, dass Jesus jetzt so neben dir steht. So praktisch so seine Hand um deine Schulter legt. Und er sagt dir jetzt, ich bin da. Und wenn ich komme, dann ändert sich alles. Dann kommen deine Emotionen wieder in ein gesundes Verhältnis. Dann werde ich dir helfen, dass deine Finanzen sich ordnen. Dann werde ich dir deine Sorgen nehmen. Dann werde ich dir deine Angst nehmen. Dann werde ich dir vielleicht auch deine Niedergeschlagenheit nehmen. Dann werde ich dir helfen, dass Beziehungen wieder in Ordnung kommen. Stell dir jetzt einfach so vor, dass Jesus jetzt neben dir steht und sagt, ich bin da. Ich bin da. Ich möchte dir begegnen. Als Retter, als Heiland, als allmächtiger Gott. Und wir haben jetzt gleich eine ganz kurze Zeit, ein paar wenige Sekunden, das machen wir nicht extrem lange, aber vielleicht, oder nicht vielleicht, ich glaube, es ist gut, wenn du jetzt in deinen Gedanken oder ganz leise diese Not jetzt zu Jesus bringst. Ja, Jesus kommt jetzt zu dir und er sagt dir, was willst du, was ich dir tun soll? Und jetzt ist dein Part, in Demut die Dinge auszusprechen, wo du sagst, da komme ich nicht mehr weiter. Da komme ich an ein Ende. Das muss kein langes Gebet sein, ne? Unser Blinder hat jetzt auch nicht lange davon gesprochen, was passiert ist, warum er blind geworden ist oder was auch immer. Er sagt einfach, ich möchte sehen können. Ich möchte dich bitten, dass du das jetzt aussprichst. Im Glauben, dass Jesus derjenige ist als Kyrios, als Herr, der dein Leben ändern kann und der dein Leben ändern wird. Der Umstände und Situationen ändern kann und ändern wird. Das Lobpreisteam macht ganz kurze Musik im Hintergrund und übernimmt dann sozusagen. Aber wir haben jetzt so, eine halbe Minute, eine Minute, wo du jetzt deine Not zu dem lebendigen Gott bringst. Herr Jesus, danke, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen begegnest. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass gerade Menschen, die jetzt auch mit körperlichen Beschwerden hier sind, dass du ihnen jetzt begegnest. Mit deinem Trost, mit deinem Frieden, ja, vielleicht Heilung. Aber einfach, Herr, mit deiner Gegenwart, mit deiner Nähe. Und dass, weil du kommst, jetzt in diesem Augenblick, sich alles ändert. Herr, schenke mir und uns Demut, dass wir vor dir bekennen, dass wir dich brauchen. Und schenke uns in diesem Prozess des Bekennens, des Sprechens, Herr, wir brauchen dich, den Glauben, die Hoffnung, die Zuversicht, das Vertrauen, dass du der lebendige Gott bist, der unser Leben ändern kann und ändern wird. Und jetzt bist du gefordert. Sprich das aus zu dem lebendigen Gott, was dich bedrückt, was dir Sorgen bereitet.